Radio SRF.
Uhr, Radio SRF, Echo der Zeit. Hohe Gefängnisstrafen. Bei einem Massenprozess in der Türkei sind Dutzende von Personen verurteilt worden, darunter auch der frühere Armeechef. Sie sollen einen Staatsstreich geplant haben. Dann effizienter drängeln. Die SBB will, dass die Bahnpassagiere zügiger aus- und einsteigen. Es geht um die Pünktlichkeit. Lebenslänglich arbeiten. Wer im Gefängnis sitzt, kann sich nicht aufs Pensionsalter berufen. Das sagt das Bundesgericht. Und schließlich die Bildungsmisere in Rumänien.
The higher powers in this country, government, president, they think that if they make us stupid, they can lead us better.
Die Mächtigen, die denken, wenn sie uns absichtlich für dumm halten, können sie uns besser führen. Ohne mich, sagt der 18-jährige Razvan. Er will nichts wie weg. Echo der Zeit am Mikrofon Ursula Hürzeler. Der frühere türkische Generalstabschef Ilker Başbuğ ist zu einer lebenslangen Gefängnisstrafe verurteilt worden. Er soll zusammen mit 275 weiteren Angeklagten einen Putsch geplant haben. Ein Gericht in Silivri bei Istanbul fällte im sogenannten Ergenekon-Prozess Dutzende harter Gefängnisstrafen. Auslandredaktor Christoph Wüthrich.
Am Anfang stand eine Hausdurchsuchung im Jahr 2007. Die Polizei fand in einer Liegenschaft in Istanbul 27 Handgranaten. Darauf folgte eine erste Verhaftungswelle. Den Verhafteten wurde vorgeworfen, sie hätten sich zu einer Mafia-ähnlichen terroristischen Organisation vereinigt, mit dem Ziel, einen Militärputsch gegen die islamisch-konservative Regierung von Premier Erdogan zu provozieren. Um den Putsch herbeizuführen, hätten sie Gewaltakte geplant, die das Land in Unsicherheit und Chaos stürzen sollten. Der Name der Organisation Ergenekon stammt übrigens aus der Mythologie und bezeichnet den Ort in Zentralasien, wo die Wiege der türkischen Nation sein soll. Ein Symbol nationalistischer Politik. Der Kreis der Angeklagten wurde im Lauf der Zeit immer größer. Am Ende waren es 275 Personen. Offiziere, Anwälte, Akademiker und Journalisten. Das größte Aufsehen löste die Verhaftung von Ex-Generalstabschef Ilker Başbuğ aus. Jetzt, nach 5 Jahren Verhandlungen, sind die Urteile gefallen. Die lebenslängliche Haftstrafe für Başbuğ ist nur eine von Dutzenden drakonischer Strafen. Nur gerade 21 Angeklagte wurden freigesprochen. Die Opposition sagt, die Beweislage sei undurchsichtig. Die islamisch-konservative Regierung von Ministerpräsident Erdogan benütze den Jahrhundertprozess zur Rache an ihren politischen Gegnern. Erdogan steht mit seiner Politik im Widerspruch zur nicht-religiösen und nationalistischen Tradition der Türkei. Für eine solche säkulare Türkei hat sich die Armee immer stark gemacht und zwischen 1960 und 80 dreimal geputscht. 1997 zwang sie Erdogans Ziehvater Erbakan zum Rücktritt. Seit Premier Erdogan im Amt ist, hat er Schritt für Schritt die Macht der Armee demontiert. Mit den Urteilen heute ist diese an ihrem Tiefpunkt angekommen.
Christoph Wüthrich. Die Putschpläne gegen Ministerpräsident Erdogan, alles aufgeblasen, sagt unser Experte im Echo-Gespräch gleich nach den Nachrichten mit Roland Luder.
In Simbabwe gehen Anhänger des wiedergewählten Präsidenten Mugabe offenbar mit Gewalt gegen Oppositionelle vor. Die Oppositionspartei MDC teilte mit, mehrere Familien hätten in der Parteizentrale in der Hauptstadt Zuflucht gesucht. In der Provinz Mashonaland seien mehrere Familien von Mugabe-Anhängern aus ihren Häusern vertrieben worden. Die Opposition betrachtet die Wahlresultate als gefälscht. Auch das Nachbarland Botswana fordert inzwischen eine internationale Untersuchung der Wahlen in Simbabwe. Beim japanischen Atomkraftwerk Fukushima hat radioaktiv verseuchtes Wasser eine unterirdische Barriere durchbrochen. Der Wasserspiegel steige weiter Richtung Erdoberfläche und werde dann vermutlich ins Meer fließen, sagte ein Vertreter der japanischen Atomaufsichtsbehörde. Es liege eine Notfallsituation vor. Die Aufsichtsbehörde kritisiert, der Betreiberorganisation TEPCO fehle das Bewusstsein für die Gefahr. Pläne zum Abpumpen des verseuchten Grundwassers würden nur kurzzeitig Abhilfe schaffen. Für Strafgefangene in der Schweiz gibt es keine Pensionierung. Dies hat das Bundesgericht entschieden. Weil die Arbeit im Strafvollzug anderen Zwecken diene als in der Freiheit, gebe es keine Alterslimite, so das Bundesgericht. Bei älteren Insassen soll demnach beispielsweise mit der Pflichtarbeit verhindert werden, dass sie einsam sind. Entschieden hat dies das Bundesgericht anhand eines Falles aus einem Zürcher Gefängnis. Der heute 67-jährige Insasse war wegen Sexualdelikten verwahrt worden. Im Kanton Aargau ist auf dem Waffenplatz von Bremgarten ein Bundeszentrum für 150 Asylbewerber eröffnet worden. Es ist das erste Bundeszentrum, das 3 Jahre lang betrieben wird. Bereits im Voraus hatte eine strenge Hausordnung mit Rayonverboten für Diskussionen gesorgt. So dürfen die Bewohner beispielsweise kein Schwimmbad besuchen. Der Gewerkschaftsverband Travail Suisse läutet die diesjährigen Lohnverhandlungen ein. Fürs nächste Jahr verlangt Travail Suisse 1-2% mehr Lohn, je nach Branche. Die Mindestlöhne sollen generell um 100 Franken pro Monat erhöht werden. In den letzten Jahren habe sich die Wirtschaft beeindruckend entwickelt, so die Begründung. Davon müssten die Angestellten profitieren können. Travail Suisse ist die Nachfolgeorganisation des Christlich-Sozialen Gewerkschaftsbundes. Sie vertritt rund 150.000 Mitglieder. In Istanbul verbindet erstmals ein Eisenbahntunnel den europäischen mit dem asiatischen Teil der Stadt. Ein Testzug fuhr am Wochenende erstmals durch den Tunnel unter der Meerenge hindurch, wie die Agentur Reuters berichtet. Bisher gab es keine Eisenbahnverbindung über die Meerenge. Das Bauwerk wird offiziell im Oktober eröffnet. China ist nach wie vor führend, wenn es um in die EU exportierte gefälschte Produkte geht. Laut einem Bericht der EU-Kommission kamen gut 2/3 der abgefangenen Waren aus China. Der größte Teil der Fälschungen wurde bei Postkontrollen entdeckt. In rund 1/4 der Fälle ging es um gefälschte Medikamente. Neben China waren Hongkong, Bulgarien und die Türkei die wichtigsten Herkunftsländer von gefälschten Produkten. Frankreich soll seinen Staatshaushalt weiter sanieren, dies aber langsamer als bisher. Ansonsten bestehe die Gefahr, dass die Konjunktur abgeklemmt werde. Zu diesem Schluss kommt der Internationale Währungsfonds IWF in seinem Jahresbericht zur französischen Wirtschaft. Die Regierung habe schon viel getan, um den Haushalt besser in den Griff zu bekommen. In Zukunft sollte aber mehr gespart werden, statt die Steuern zu erhöhen, meint der IWF. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 7.979 Punkten plus 0,2%. In New York steht der Dow Jones Index bei 15.607 Punkten minus 0,3%. Der Euro wird zu 1.23,35 gehandelt, der Dollar zu 93,03. Das Wetter. Am Abend bleibt es sonnig, einzelne Gewitter beschränken sich auf die Bergregionen. Morgen geht es mit ziemlich sonnigem Wetter weiter, jedoch kann es auch im Flachland kurz regnen oder gewittern. Es bleibt rund 30 Grad heiß.
Sie hören Echo der Zeit auf SRF 1 und SRF 4 News mit diesen Themen. Komplott in der Türkei. Wie stark sind die Beweise? Machtpoker in Simbabwe. Welche Zukunft hat die Opposition? Dann Passagiere am Bahnhof. Mehr Tempo statt Trödeln.
Wir hoffen, wenn der Kunde einfacher einsteigen und aussteigen kann, dass es die Pünktlichkeit positiv beeinflussen wird.
Sagt man bei der SBB. Rentner im Gefängnis. Sie sollen arbeiten, statt sich auszuruhen. Aluminium bei der Bank. Goldman Sachs hortet es, statt es zu verkaufen. Und schließlich die Aufholjagd der Frauen, wie es zu den Weltrekorden im Schwimmbecken kommt. Echo der Zeit, eine Sendung, die es auch als Podcast gibt. Es ist eines der spektakulärsten Gerichtsverfahren, das heute in der Türkei zu Ende ging. Angeklagt waren fast 300 Armeeangehörige, Professoren, Beamte, Journalisten und Politiker. Ihnen wurde vorgeworfen, einen Putsch gegen Ministerpräsident Erdogan geplant zu haben. Nun, nach 5-jährigen Verhandlungen haben die Richter ihre Urteile verkündet. Viele lauten auf jahrzehntelange Gefängnisstrafen. Ich habe darüber mit Ömer Erzeren gesprochen. Er arbeitet als freier Journalist in Istanbul. Meine erste Frage: Es sind harte Urteile. Waren die Beweise derart erdrückend?
Nein, die Beweise waren nicht erdrückend. Es ist unglaublich viel in einen Topf geworfen worden. Und vor allen Dingen, selbst die Beziehung der 275 Angeklagten untereinander konnte nicht nachgewiesen werden. Der Nachweis einer terroristischen Organisation, diesen Nachweis konnte das Gericht nicht führen. Und trotzdem hat es diese hohen Gefängnisstrafen gegeben, lebenslänglich 30 Jahre, 40 Jahre.
Dieser Prozess war fast so geheimnisumwittert wie die Gruppe Ergenekon. Er fand in einem speziell errichteten Gerichtssaal statt. Konnte er denn zumindest in Ansätzen fair verlaufen?
Ich denke nicht, dass er fair verlaufen ist. Die Öffentlichkeit wurde faktisch ausgeschlossen heute am Tag der Urteilsverkündung. Nur Journalisten konnten, selbst Verwandte der Angeklagten konnten nicht am Prozess teilnehmen. Es ist mehr ein Rachefeldzug der Regierung Erdogan gegen die alte politische Elite, gegen die Kemalisten, die einst das Land politisch gelenkt haben.
Genau das behaupten ja die Gegner. Die Gegner von Erdogan sprechen von einer Hexenjagd gegen ehrenwerte Bürger, eine Art Abrechnung mit Andersdenkenden. Gibt es dafür denn wirklich konkrete Anzeichen oder sind das nur Vermutungen?
Nein, ich denke schon, es gibt Skurrilitäten in dem Prozess. Der einzige Terrorakt, der Gegenstand des Prozesses war, ist ein Bombenanschlag und die Ermordung eines Richters am Verwaltungsgericht. Es ist nur sehr sonderbar, dass dieser Attentäter, der Lenker, mit diesem Gerichtsspruch freikommt, weil er als Zeuge in diesem Prozess aussagen konnte, währenddessen Journalisten 30, 40 Jahren zu Haftstrafen verurteilt worden. Sehr skurril, ein Bombenanschlag auf die Zeitung Cumhuriyet. Ein Redakteur wurde heute zu 35 Jahren Gefängnis verurteilt, während derjenige, der den Bombenanschlag durchgeführt hat, auf die Zeitung freikommt mit diesem Urteil.
Die Türkei ist reich an Militärputsch. Wie groß ist denn der Kreis noch von jenen, die selbst heutzutage noch von einem gewaltsamen Umsturz träumen?
Natürlich gibt es Kreise, die immer geliebäugelt haben mit einem Militärputsch, die mit der gewählten Regierung Erdogan sich nicht arrangieren konnte. Nur diese alte politische Elite ist mittlerweile zerschlagen. Der Militärapparat, der Justizapparat, der Polizeiapparat ist fest in Händen der Regierung Erdogan. Das Problem heute ist, dass Erdogan versucht, ebenso wie seine Vorgänger zuvor, diese Geschichten zu instrumentalisieren. Es hat vorher die Staatssicherheitsgerichte gegeben, jetzt gibt es diese Gerichte mit besonderen Vollmachten, auch dieses Gericht zählt dazu und das sind keine unabhängigen Gerichte, das sind Gerichte, die Weisungen erhalten von den politisch Mächtigen.
Das tönt nach einer Art Bananenrepublik. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann ist das Ganze einfach ein Machtkampf zwischen der alten und der neuen Elite, also dem säkulären Kemalisten einerseits und den Islamisten auf der anderen Seite.
Genau diesen Anschein erweckt es. Viele hatten Hoffnungen in diesem Prozess. Auch ich war vor Jahren hoffnungsvoll, dass mit diesem Prozess eine Abrechnung mit der Vergangenheit stattfinden konnte. Nur so, wie der Prozess geführt worden ist, war es nur eine Abrechnung mit der alten politischen Elite. Es wurden die Oppositionellen, die einst Tayyip Erdogan im Visier hatten, in die Zange genommen und zu hohen Haftstrafen verurteilt.
Ministerpräsident Erdogan ist stark angeschlagen, aber er sitzt fest im Sattel und er greift gnadenlos durch, wo ihm die Opposition in die Quere kommt. Das hat er in den letzten Wochen bewiesen. Wie sehr stärkt ihn jetzt dieses Urteil von heute?
Das Urteil wird ihn nicht stärken. Dieses Urteil wird zu bösem Blut führen. Es ist derzeit so, dass Ministerpräsident Erdogan seine Massenwahl im Begriff ist, seine Massenbasis zu verlieren, weil politische Stabilität, eine neue demokratische Reform, das war das Versprechen. Und für dieses Versprechen hat er die Zustimmung der Bevölkerung erhalten. Mit Urteilen wie diesen, mit der polizeilichen Gewalt gegen friedfertige Demonstranten, so verliert der Anhänger. Und der autoritäre Regierungsstil wird auch jetzt im Herbst nach der politischen Sommerpause für viel Konfliktstoff sorgen.
Die Anhänger der Angeklagten haben zu Demonstrationen aufgerufen heute. Wurden die schon irgendwie befolgt?
Massen sind nach Siliguri gefahren, viele Angehörige, viele Demonstranten. Weiträumig war das Gefängnis, wo auch der Prozess stattfand, abgeriegelt. Es hat einen sehr repressiven Polizei- und Armeeeinsatz gegeben gegen Angehörige und gegen Demonstranten, die versucht haben, zum Gericht zu gelangen.
Das waren Einschätzungen von Ömer Erseren. Er ist deutsch-türkischer Buchautor und freier Journalist. Wer kennt es nicht? Bahnhof und Perrons sind zu Stoßzeiten überfüllt und kaum hält ein Zug, hetzen alle auf die nächstgelegene Tür zu. Das soll nun anders werden, verspricht die SBB. Sie setzt auf mehr Effizienz im Gedränge. Das heißt, die Passagiere sollen besser darüber informiert werden, wo die Züge genau anhalten und wo die entsprechenden Türen sind. In Laufen bei Basel wurde heute das Pilotprojekt vorgestellt. Inlandredaktorin Monika Zumbrunn war dabei.
Ein Regionalzug fährt in den Bahnhof Laufen ein. Noch hält er ungefähr in den angeschriebenen Sektoren, wie sie alle Bahnhöfe der SBB kennen. Die Leute sehen sich um, steuern auf die Türen zu. Ab Mitte August sollen sich die Passagiere an präzis definierten Haltepunkten orientieren können. Die heutigen Sektoren sind dann noch halb so lang, Simone Schneider von der SBB erklärt.
Da steht bereits eine neue Sektortafel, die ist mit LED hinterleuchtet, hier in Laufen, damit der Lokführer eben auch gut sieht. Hier Sektor E und auf der anderen Seite den Sektor D.
Michael Schürch von der SBB Infrastruktur zeigt auf die blau-weißen Markierungen am Boden. An diesen Sektorgrenzen sollen in Zukunft die Türen zu finden sein.
Zuerst geben wir eben eine Angabe, wo der Wagen ist, in welchem Sektor. Und durch die feine Sektorunterteilung können wir eben auch genau sagen, wo ist zweite Kasse, wo ist erste Kasse, wo ist der Speisewagen und dementsprechend abgeleitet, wo ist die Türe.
Das Pilotprojekt, das an 5 Bahnhöfen im Laufental getestet wird, soll die Passagiere dazu bringen, schneller ein-, aus- und umzusteigen. Denn das heutige Gedränge auf den Perrons wird noch zunehmen. Die SBB rechnet bis 2040 mit bis zu 70% mehr Passagieren. Der jüngste Netzzustandsbericht zeigt es, gleich eine Reihe Bahnhöfe stoßen an ihre Kapazitätsgrenzen. Mit einem effizienteren Fahrgastwechsel, so der Fachjargon, erhofft sich die SBB mehr Pünktlichkeit im engen Fahrplan. Das Pilotprojekt im Laufental sei eine der möglichen Maßnahmen, sagt Philippe Goderon, Leiter SBB Infrastruktur.
Es geht hier darum, primär das Komfort für unsere Fahrgäste zu erhöhen, ihnen auch einmal ein Sicherheitsgefühl zu geben, wo hält der Zug an, wo hat er die Möglichkeit, einfach einzusteigen. Wir hoffen, wenn der Kunde natürlich einfacher einsteigen und aussteigen kann, dass es die Pünktlichkeit positiv beeinflussen wird.
Noch vor dem Start des Pilotprojektes hagelt es Kritik. Der Verband der Schweizer Lokomotivführer befürchtet eine zusätzliche Belastung. Der Lokomotivführer werde zudem unnötig abgelenkt, wenn er für jeden Bahnhof den exakten Haltepunkt abfragen muss. Der Verband bezweifelt auch einen möglichen Zeitgewinn, denn der Lokomotivführer müsse langsamer in den Bahnhof einfahren. Die SBB nimmt die Kritik zur Kenntnis. Noch sei es nur ein Pilotprojekt, beschwichtigt Philippe Goderon.
Sinn und Zweck von dieser Pilotphase hier in Laufen wird zu zeigen, funktioniert das oder funktioniert es nicht. Wir werden es ganz objektiv und sorgfältig evaluieren. Wenn es etwas bringt, werden wir das sukzessiv ausrollen. Wenn nicht, dann werden wir nach anderen Lösungen suchen.
Allerdings lassen die Vertreter der SBB bei der Präsentation in Laufen keinen Zweifel daran, dass sie an den Erfolg glauben. Bei der SBB-Kundschaft ist die Meinung geteilt, wie eine Umfrage beim Bahnhof Laufen zeigt.
Ob das dann wirklich auch klappt, die paar Schritte, die man hat bis zu den Türen, also das sollte ja eigentlich eine kurze Zeit machen, sie für die meisten Leute.
Ja, ich denke schon, dann ist nicht so ein Durcheinander, oder? Und man weiß gar nicht, wo man anstehen muss, und dann läuft man führen und wieder hindern. Aber ich denke, es wird sich dann herausstellen, bis es rauskommt.
Ein Blick zurück zeigt, das Pilotprojekt ist ehrgeizig. Schon einmal sollten die Passagierströme besser gelenkt werden. Vor ein paar Jahren wiesen sogenannte Kundenlenker der Zürcher S-Bahn den Leuten auf den Perrons den Weg. Es zeigte sich, die Passagiere lassen sich ungern lenken. Auch beim Pilotprojekt im Laufental spielen nicht nur technische Maßnahmen eine Rolle, sondern vor allem der Faktor Mensch.
Monika Zumbrunn, sie weiß, wovon sie spricht. Immer öfter werden gefährliche Kriminelle nicht nur eingesperrt, sondern auf unbestimmte Zeit verwahrt. Das führt zu überraschenden Problemen. Denn was soll man beispielsweise tun mit Häftlingen über 65, die sich darauf berufen, dass sie nun pensioniert seien? Das Bundesgericht musste einen solchen Fall beurteilen. Aus Lausanne berichtet Sascha Buchbinder.
Kuscheljustiz von wegen. Nicht nur gefangen, regelrecht versklavt, fühlte sich ein Zuchthäusler von der Justiz. Es ging um die Arbeitspflicht. Wer im Gefängnis sitzt, muss arbeiten, das sagt das Gesetz. Was aber, wenn der Häftling das Pensionsalter erreicht? Ein Kinderschänder, seit 10 Jahren verwahrt, meinte, dass er mit über 65 Jahren pensioniert sei und nicht mehr zu arbeiten brauche, auch nicht im Gefängnis. Der Häftling berief sich auf das Verbot von Zwangsarbeit und Sklaverei. Auch das Argument, dass Häftlinge durch Arbeit auf die Wiedereingliederung in die Gesellschaft vorbereitet würden, ließ er nicht gelten. Wenn schon, dann müsste er lernen, wie er als Rentner mit seiner Freizeit umgehen könne, klagte der Häftling. Allenfalls könne er freiwillig an Kursen, Seminaren oder Sportangeboten teilnehmen, so seine Offerte. Was tun? Das Bundesgericht überlegte sich zunächst, warum Häftlinge arbeiten müssen und kam zum Schluss, dass Arbeit nicht gleich Arbeit sei. Denn während wir normalerweise arbeiteten, um unser Leben finanziell zu bestreiten, drückten diese Sorgen die Häftlinge nicht. Für Kost und Logis komme der Staat auf. Arbeit im Gefängnis sei Arbeit ohne Angst vor Arbeitsplatzverlust, ohne Konkurrenzdruck. Im Gefängnis besteht der Sinn der Arbeit in der Beschäftigung der Häftlinge. Die Arbeit verhindere den geistigen Abbau, die Vereinsamung in der Zelle und zum Schluss nur eine allgemeine Arbeitspflicht erlaube eine sinnvolle Organisation des Alltags im Gefängnis. Der Häftling darf also nicht in Pension gehen, obwohl er eine AHV-Rente bezieht, wie die Richter feststellten, als sie der Frage nachgingen, welche Kosten er für das Verfahren zu bezahlen hat. Angesichts eines AHV-Kontos und eines Extrakontos mit 16.000 Franken nur für Anwaltskosten verweigert ihm das Gericht die unentgeltliche Prozessführung.
Sascha Buchbinder. Es ist 18.23 Uhr, Sie hören Echo der Zeit und hier geht es weiter mit frustrierten Schülern in Rumänien, gehortetem Aluminium bei einer Investmentbank und schwimmenden Wunderkindern an der WM. Zuerst aber zu Simbabwe. Dort will Regierungschef Morgan Tsvangirai den Wahlsieg von Robert Mugabe vor Gericht anfechten. Das Ergebnis sei gekauft und gefälscht, sagt der unterlegene Oppositionelle. Westliche Politiker sehen das genauso. Markus Häfliger ist Afrika-Korrespondent der NZZ. Er hat die Wahlen und die Tage danach in Harare erlebt. Ich habe ihn gefragt, hat Tsvangirai mit seinem Protest irgendeine Chance?
Kaum. Er hat eine Woche Zeit, um diese Wahlbeschwerde einzureichen. Er muss triftige Beweise zusammentragen. Und dann ist das Problem, dass das oberste Gericht, das darüber entscheiden wird, gerade erst neu bestellt worden ist. Der Justizminister, ein Parteigänger von Mugabe, hat im Juli 6 neue Richter berufen. Das ist wohl kein Zufall und man kann annehmen, dass eine solche Wahlbeschwerde abgeschmettert wird.
Der offiziell verkündete Sieg für Präsident Mugabe war mit 61% ja überwältigend. Wie hat ihn denn die Bevölkerung in der Hauptstadt aufgenommen?
hauptsächlich niedergeschlagen, weil in der Hauptstadt neigt die Bevölkerung Tsvangirais MDC, also der Opposition, zu. Es gab einige Hubkonzerte am Samstagabend, nachdem das Resultat offiziell bekannt gemacht wurde von Anhängern Mugabes, aber auch die verhielten sich eigentlich still. Die Leute gingen wieder zur Arbeit. Wenn man Passanten gefragt hat, waren sie erstens zurückhaltend mit irgendwelchen Meinungen. Und wenn man ihr Vertrauen gewonnen hat, haben sie ihrer stillen Empörung Ausdruck verliehen über diese ihrer Meinung nach doch sehr betrogenen Wahlen und ihrer Resignation, dass jetzt alles weitergeht wie bisher oder sogar schlimmer wird.
In den letzten Jahren konnte Mugabe nicht allein regieren. Er musste die Macht mit Tsvangirai als Regierungschef teilen. Damit ist nun Schluss. Die Opposition versinkt also in Bedeutungslosigkeit, oder?
Es ist erst einmal wieder einfach wirklich eine Opposition. Das war ja nicht so ganz klar. Es war eine Koalitionsregierung, die auf Druck Südafrikas und der anderen Länder der Staatengemeinschaft des südlichen Afrika zusammengestellt worden war. Tsvangirais Partei hatte keine namhaften Ministerien zu verwalten, aber sie war in der Regierung und hat auf der positiven Seite, wenn man so will, das Land wirtschaftlich stabilisiert. Auf der negativen hat sie natürlich nicht ihr Reformprogramm durchführen können und hat vermutlich auch einiges deswegen an Ansehen eingebüßt. Was jetzt geschieht, weiß man eigentlich noch nicht. Entweder diese Opposition kann sich sammeln und in der Opposition stärken. Es ist aber auch sehr gut möglich, dass es Machtkämpfe gibt an der Spitze und dass man Tsvangirai verdrängen will. Es ist auch möglich, dass die Opposition auseinanderfällt und in der Bedeutungslosigkeit sich verliert.
Zu Morgan Tsvangirai selbst, dem Chef der MDC. Ist er denn wirklich ein derartiger Hoffnungsträger oder ist er nicht auch über das eigene politische Unvermögen, Korruptions- und Frauengeschichten gestolpert?
Die Frauengeschichten gab es. Ich glaube nicht, dass die ihm wirklich geschadet haben. Es gibt Kritik, dass er nicht besonders geschickt gewesen ist. Man kritisiert auch, dass er überhaupt sich in diese Koalitionsregierung vor 5 Jahren hat hineinbringen lassen. Ich finde diese Kritik etwas ungerecht. Er hat es einfach auch mit einem sehr, sehr geschickten und erfahrenen Gegner zu tun. Das System Mugabe ist, wenn man so will, totalitär. Es beherrscht Staat und Gesellschaft, vor allem auch auf dem Land, durch und durch. Und ein Politiker wie Tsvangirai, der immer friedlich nur protestieren wollte und sich auch jetzt deutlich ausgesprochen gegen irgendwelche Massenkundgebungen geäußert hat, weil es ganz klar ist, dass das zu Gewaltkampagnen führen würde, der Mugabe-Partei. Für ihn ist es einfach auch enorm schwierig, irgendetwas zu bewerkstelligen.
Mugabe ist nun 89 und politisch im Zenit. Die Opposition und auch der Westen mit seinen Sanktionen, die konnten ihm nichts anhaben. Heißt das, Mugabe regiert auf Lebenszeit?
Das ist sicher sein Ziel. Er muss befürchten, wenn er abgewählt würde, dass es gegen seine Entourage auch Gerichtsverfahren geben könnte wegen Korruptionsaffären, auch wegen der Gewaltkampagnen vor 5 Jahren. Deswegen ist es vor allem auch seine Umgebung, der sehr daran gelegen ist, dass er an der Macht bleibt. Das ist der eine Punkt. Der andere ist, dass man weiß, wenn Mugabe stirbt, wird es innerhalb seiner ZANU-PF-Partei zu einem sehr heftigen Kampf um die Macht kommen. Und allen Seiten innerhalb der Regierungspartei ist daran gelegen, diesen Kampf zu verschieben.
Das war Markus Häfliger, der Afrika-Korrespondent der Neuen Zürcher Zeitung. Auch in Rumänien sind jetzt Schulferien. Doch viele können sie nicht so richtig genießen, denn nur gut die Hälfte der Schülerinnen und Schüler haben nämlich die Matura geschafft, was erneut eine hitzige Diskussion über die Qualität des Bildungswesens entfachte. Rumäniens Bildungswesen gehört zu den schlechtesten in Europa. Es ist chronisch unterfinanziert, ineffizient und veraltet. Sogar Staatspräsident Basescu ließ sich zur Bemerkung hinreißen, die Schulqualität in seinem Land sei miserabel. Wie schlimm steht es wirklich? Osteuropa-Korrespondent Mark Lehmann war auf Schulbesuch in Siebenbürgen.
Das Lyceum Dragoșanu in Victoria, einer Kleinstadt in den Karpaten, im Zentrum Rumäniens. In der Schule werden 300 Kinder und Jugendliche unterrichtet, von der ersten bis zur Matura-Klasse. Das Backsteingebäude erinnert an ein englisches College und auch im Innen wirkt die Schule aufgeräumt, wenn auch ihre Ausstattung sehr bescheiden ist. Die 12. Klasse ist gerade beim Englischunterricht.
A jar of marmalade, orange juice, grass.
Die 23 Schülerinnen und Schüler sind konzentriert bei der Sache. Bald müssen sie Prüfungen schreiben. Nach der Lektion empfängt Lehrerin Ioana Campean in ihrem Büro. Sie ist auch die Direktorin der Schule.
Este foarte greu cu materialele, cu dotările. Sunt foarte puțin bani.
Der Schule stehe sehr wenig Geld zur Verfügung für Material, für Einrichtungen und den Unterricht. Aber immerhin, das Nötigste sei vorhanden.
Avem necesarul. Ce este necesar, avem, se poate și.
Damit unterscheide sich ihre Schule schon von anderen Schulen im Land, denen es an praktisch allem fehle, manchmal sogar an Papier. Um die Einnahmen ein bisschen aufzubessern, müsse sie aber gelegentlich die Schulräumlichkeiten untervermieten, so die Leiterin.
Avem și surse extrabugetare din care mai cumpărăm.
Das knappe Budget wirkt sich auch auf die miesen Lehrerlöhne aus. 800 bis 1500 Lei verdient eine Lehrkraft, umgerechnet zwischen 250 und 450 Franken. Das ist noch weniger als der statistische Durchschnittslohn. Die meisten gehen deshalb einer Zweitbeschäftigung nach, erteilen private Nachhilfestunden oder lassen sich bei Prüfungen bestechen. Lehrerin sein in Rumänien sei kein Zuckerschlecken, sagt Frau Campean, denn die Behörden machten den Lehrkräften unnötig das Leben schwer.
Se schimbă foarte des metodologiile, se schimbă programele, manualele.
Immer wieder Änderungen, klagt Ioana Campe an. Die Politik greife dauernd ins Bildungswesen ein. Jede Regierung kremple alles um, schreibe neue Lehrpläne und Schulbücher.
Este foarte rău că politicul intervine și schimbă sistemul educativ.
Das rumänische Bildungswesen krankt an Konzeptlosigkeit. Seit 1989 hat es 20 verschiedene Bildungsminister gegeben und jeder hat ein wenig am System herumgeflickt. Nun sei eine umfassende Bildungsreform vonnöten, sagt der Ökonom Florin Zitu.
Yeah, this is something that again has been going on for years in Romania. Reforms for education, those are reforms that are badly needed.
Eine Reform, die breit abgestützt und von allen politischen Lagen anerkannt sei und dann auch Bestand habe. Mehr Geld sei zwingend. Rumänien wende bloß 3,5% seines Bruttoinlandprodukts für die Bildung auf. In Europa seien 5% üblich, sagt Florin Zitu. Mit zusätzlichem Geld allein sei es aber nicht gemacht.
I'm not the guy to say throw money at it and it will solve itself.
Bildungsexperte Zitu schlägt vor, sich von anderen europäischen Ländern mit einem erfolgreichen Schulsystem inspirieren zu lassen, von Skandinavien etwa oder der Schweiz. Was ihm am Schweizer Modell imponiert, ist der duale Ausbildungsweg, dass neben Gymnasium und Studium auch eine Berufslehre möglich ist, die sehr qualifizierte Arbeitskräfte hervorbringt, anders als in Rumänien, wo die jungen Leute nur schlecht auf den Arbeitsmarkt vorbereitet würden.
I'm afraid that a lot of those youngsters will be unemployed in the next period.
So werden auch dieses Jahr wieder viele Schulabgänger direkt bei der Arbeitslosenkasse oder auf der Straße landen. Im besten Fall verrichten sie einen Handlangerjob, denn wer bei den Matura-Prüfungen durchfällt, hat nur ausnahmsweise die Chance, sie zu wiederholen. Zurück im Lyceum Dragoșanu in Siebenbürgen. Die Zwölftklässler stehen nun auch vor einem neuen Lebensabschnitt. Der 18-jährige Razvan hat als einer der wenigen seiner Klasse ein klares Ziel. Er will Arzt werden. Studieren und arbeiten möchte er im Ausland. Einer wie er sei hier ohnehin nicht gefragt.
The higher powers in this country, government, president of this country, rejects us. Why should I stay when you don't want me?
Warum soll ich bleiben, wenn mich die Politik ja gar nicht will? Fragt der schmächtige junge Mann mit der großen Brille. Er wirft den Politikern vor, Leistung nicht ausreichend zu fördern und zu honorieren.
The government doesn't encourage performance.
Wer etwas erreichen wolle, sei in Rumänien fehl am Platz, glaubt Razvan. Keine einzige rumänische Uni schaffe es unter die besten 500 der Welt. Die Bildung werde total vernachlässigt. Es sei einzig dem persönlichen Engagement der Lehrerschaft zu verdanken, dass man überhaupt noch etwas lerne. Nein, sagt Razvan, er fühle sich einem Land nicht verpflichtet, das ihm keine Möglichkeiten biete. Ihm komme es vor, als wollten die Politiker die Menschen künstlich dumm halten, um sie besser führen zu können.
They think that if they make us stupid, they can lead us better.
So wird auch der 18-jährige Razvan das Land verlassen, wie so viele junge Menschen vor ihm, die in Rumänien eigentlich dringend benötigt würden.
Osteuropa-Korrespondent Mark Lehmann war für uns in den Karpaten. Goldman Sachs soll den Aluminiumpreis künstlich in die Höhe getrieben haben. Diesem Vorwurf sieht sich die US-Investmentbank dieser Tage ausgesetzt. Ein Aluminium-Vorarbeiter beschuldigte die Bank, in ihren Lagern Aluminium zu horten und damit den Aluminiumpreis künstlich hochzuhalten. Wirtschaftsredaktor Philipp Meyer erklärt, wie es zu diesem Streit kommen konnte.
Es scheint die klassische Szene im Finanztheater zu sein. Eine große Investmentbank nutzt ihre Marktmacht, um mit allen zur Verfügung stehenden Tricks möglichst viel Geld aus einem Geschäft zu ziehen. In diesem Fall reizt Goldman Sachs offenbar die Regel der Londoner Metallbörse zu ihren Gunsten aus. Die Regel besagt, dass die von der Börse überwachten Aluminiumlager nur eine begrenzte Menge Metall pro Tag ausliefern dürfen. Dort kommt nun der Trick ins Spiel, mit dem Goldman Sachs viel Geld verdient, sagt Carsten Menke, Rohstoffanalyst der Bank Bär.
Jetzt ist es aber so, dass die Betreiber der Lagerhäuser sich diese Regel zu nutzen machen, diese Wartezeiten zu verlängern, künstlich zu verlängern, sagen manche, um entsprechend ihren Mietertrag in die Höhe zu treiben.
Dies funktioniert, indem die Betreiber immer mehr Aluminium in die Lager transportieren und dort horten, statt es direkt zu verschiffen. Und weil nun immer nur ein Teil des eingelagerten Aluminiums ausgeliefert werden kann, steigt die Wartezeit für die Kunden. Betreiberin vieler dieser Lager ist Goldman Sachs. Die Bank verdient damit zweimal. Sie kassiert Gebühren für den Aluminiumhandel an der Börse und sie verdient an den Mieteinnahmen des physisch gelagerten Metalls. Die Regelung der Metallbörse, die dies ermöglicht, stammt aus einer Zeit, als Aluminium noch ein knappes Gut war und es sinnvoll war, eine gewisse Menge Metall für Notfälle zurückzuhalten. Carsten Menke betont, dies sei heute nicht mehr nötig.
Insgesamt ist der Aluminiummarkt aber gut versorgt, wenn nicht gar überversorgt. Insofern sollten die meisten Konsumenten kein Problem haben, Material zu beschaffen.
Dennoch, weil die Mietgebühren den Wiederverkaufspreis des gelagerten Metalls an der Börse verteuern, steigt auch der weltweite Richtpreis für Aluminium. Die Aluminiumverarbeiter bezahlen mehr für den Rohstoff, als der Markt eigentlich verlangen würde. Dies verteuert zuletzt auch die Produkte, die aus dem Aluminium gefertigt werden. Rohstoffanalyst Menke glaubt nicht, dass Goldman Sachs ein Gesetz gebrochen hat, auch andere Investmentbanken nicht, die den gleichen Trick angewendet haben.
Wenngleich die bestehenden Regeln aber in einer Form genutzt worden sind zur eigenen Profitmaximierung in einem sehr, sehr kreativen Ausmaße, wie es ja häufiger durchaus mal möglich ist bei den Investmentbanken.
Menke hält es deshalb für unwahrscheinlich, dass die Aluverarbeiter vor Gericht Recht bekommen, falls sie tatsächlich Klage einreichen. Dennoch plädiert auch er dafür, dass die veraltete Regel rasch geändert wird, damit sie niemand mehr ausnutzen kann. Es ist beileibe nicht das erste Mal, dass die Banken, wenn man es großzügig formuliert, im physischen Rohstoffhandel in einen Zielkonflikt geraten. Es locken schließlich satte Gewinne. Es stellt sich deshalb die Frage, ob der physische Rohstoffhandel ganz von den Finanzmärkten getrennt werden sollte. Soweit würde Banker Carsten Menke nicht gehen wollen, denn die Idee, Terminmärkte zu betreiben, sei nicht grundsätzlich schlecht. Rohstoffbörsen helfen oft, Angebot und Nachfrage über die Zeit zu verteilen und dabei starke Preisschwankungen zu verhindern. Doch sollte man wohl die Banken davon fernhalten, an beiden Enden des Handels Geld verdienen zu können. So bringt man sie weniger in Versuchung, den Markt zu ihren eigenen Gunsten zu drehen.
Wirtschaftsredaktor Philipp Meyer. Bei den Schwimmweltmeisterschaften, die gestern zu Ende gingen, haben vor allem Frauen für Schlagzeilen gesorgt. 6 Weltrekorde wurden in Barcelona geschwommen, 2 bereits am selben Anlass wieder unterboten und alle in Frauenrennen. 2 der Stars dieser WM, Ruta Mailutite aus Litauen und die Amerikanerin Katie Ledecky, sind erst 16 Jahre alt. Das fällt auf, ist aber nicht außergewöhnlich. Das jedenfalls sagt Steffen Lies, Chef Leistungssport beim Schweizerischen Schwimmverband Swiss Swimming. Uli Reist hat mit ihm gesprochen.
Natürlich habe er Verständnis dafür, wenn viele Leute dächten, das sei wohl kaum allein durch Training möglich, sagt Steffen Lies.
Man muss aber auch Sachen relativieren. Diese Weltrekorde gebrochen worden sind meist aufgestellt worden 2007, 2008, 2009. Jetzt sind wir 5 Jahre schon wieder seitdem trainiert. Ich denke, das ist Normalität, dass Weltrekorde geschwommen sind.
Schwimmen ist eine relativ junge Sportart. Weltmeisterschaften gibt es erst seit 1973 und bis jetzt hat es noch an jedem WM Weltrekorde gegeben. Rund 1000 Athletinnen und Athleten weltweit haben sich intensiv auf die Wettkämpfe in Barcelona vorbereitet und deshalb sei die Anzahl der Rekorde nun nicht außergewöhnlich. Dass aber alle Rekorde bei den Frauen geschwommen wurden, ist zwar auffallend, aber kein Zufall. So haben sich die Trainings der Frauen in letzter Zeit immer mehr jenen der Männer angenähert. Geschlechtsbedingt schwimmen Männer anders als Frauen.
Herren brauchen sehr, sehr viel mehr Technik, sehr, sehr viel mehr Kraft. Damen haben natürlich wegen dem Körperfettanteil auch eine ganz andere Wasserlage beziehungsweise auch eine ganz andere Ausdauerfähigkeit. Je länger die Strecke ist, desto geringer wirkt eigentlich der Unterschied zwischen Damen- und Herrenleistung. Und das ist natürlich auch zu sehen in der Leichtathletik, im Marathon und so weiter und so fort.
Bei den Kurzstrecken haben Frauen aufgeholt, weil sie in ihren Trainings insbesondere die Kraft gesteigert und die Beinarbeit vermehrt berücksichtigt haben. Das sei vielmehr eine logische Entwicklung als eine Revolution, sagt Steffen Lies. Was es aber immer schon gegeben habe, seien 16- oder 17-jährige Frauen, die Weltrekorde schwimmen würden. Wie jetzt in Barcelona, Katie Ledecky und Ruta Melutite.
Man ist schon immer, selbst in den 1890er Jahren, ist man mit jungen Athletinnen, hat man sehr, sehr gute Resultate erreicht. Das ist normal, dass 15-, 16-, 17-jährige Mädels extreme Leistungssprünge machen. Aber es ist eben nicht nur, dass junge Damen Medaillen gewinnen, sondern es ist eigentlich über alle Wettkämpfe sehr gut verteilt.
Und er verweist darauf, dass über 50 Meter Brustschwimmen die Goldmedaille an eine 21-jährige Russin, die Bronzemedaille an eine 26-jährige Amerikanerin gegangen sei, die seit längerem zur Elite gehörten. Das allein heißt nicht, dass im Schwimmen alles sauber wäre. Aber viel verdächtiger wären eklatante Leistungsschwankungen bei älteren Sportlerinnen. Steffen Lies ist auch klar, dass die Rekordjagd weitergehen wird.
Wir verbessern die Weltrekorde um Hundertstel oder um Zehntel Sekunden. Das ist natürlich sind nicht Riesenschritte. Und das wird auch über die nächsten Jahre noch um Zehntel weiter nach vorne gehen.
Das war ein Beitrag von Uli Reist. Sie hörten das Echo der Zeit. Verantwortlich war Judith Huber, für die Nachrichten Thomas Akola, am Mikrofon Ursula Hürzeler.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.